Los geht's mit dem Blick Sport Podcast Pro und Contra. Wie jede Woche mit mir und dem Emanuel Gysi. Mikrofon begrüßt Dino Kessler. Diese Woche reden wir ganz gepflegt über den wahnsinnigen Vorgang beim FC Basel. Wir haben Schwingen dabei, wir haben Boxen, wir haben Handball und wir haben verschiedene Formeln und Skandale natürlich, wo wir in Kürze durchkauen und diskutieren. Bis bald.
Pro
und Contra.
Das Streitgespräch. Eine Sportwelt, zwei Redaktoren, zwei Meinungen.
Offensiv. Offensiv ist wie machen wie im Platz.
Man muss auch lernen, damit klarzukommen, einen Schlag zu bekommen.
Nach vorne immer wieder einen Nadelstich setzen.
Heute mit
Dino Kessler
und Emanuel Gysi.
Ich weiß nicht, wie lange wir noch Zeit haben. Jetzt kommen wir zuerst noch die Scheissponys.
FC Basel, Wahnsinn. Ein Chaos.
Los.
Ist unglaublich, was da passiert ist die letzten paar Tage. Man hat keinen Sportchef mehr im Moment, Marco Streller, nicht mehr beim FCB. Man hat einen Trainer, den man nicht gewusst hat, hat man noch oder hat man nicht. Dann hat es ein Rahmenabkommen gegeben, scheinbar. Alles platzt, am Schluss ist der Trainer da, der Sportchef ist weg und der Image-Schaden ist angerichtet.
Debakulös, kann man zusammenfassend vermelden. Also das, was aus dem FC Basel geworden ist, wo vor zwei Jahren noch Branchenprimus war, ultimativ, auf Jahre hinaus unschlagbar, hat man das Gefühl gehabt. Gesunder Verein scheinbar mindestens. Und dann ist die Führungscrew um Bernhard Burgener gekommen und hat, ich weiss nicht genau was gemacht, aber ja, offensichtlich nicht alles richtig.
Offensichtlich nicht, da sieht man wieder mal, wie es funktioniert im Sport. Eben Führung, wenn die Führung kränkelt, wenn sie schwächelt, dann passiert meistens nichts Gutes. Auch die, die auf die Führung so angewiesen sind, dass quasi der Sport davon abhängt, und zwar nicht aus finanzieller Perspektive, sondern dass eben in den Sport eingegriffen wird, genau das gleiche Problem. Beobachten wir bei verschiedenen Clubs, die in Krise kommen. Aber das, der FC Basel sich quasi selber so zerfleischt, das ist unglaublich.
Aber das stimmt ja gar nicht. Ich habe jetzt heute die Presse, es ist der erste Nachmittag, wo wir hier aufnehmen, ich habe heute die Pressekonferenz gesehen und dort hat ja gar niemand etwas von Krise wissen auf dem Podium. Also es sind der COO Roland Heeri und der Präsident Burgener dort gewesen und der Trainer Marcel Koller, der einem in dieser ganzen Posse also ein bisschen leid tut. Also, und dort hat man sich verwehrt gegen die Aussage, es handelt sich da um eine Krise. Nur weil jetzt der Sportchef 3, 4, 5 Tage vor Trainingsstart ein Battle herschmeißt, können wir nicht vor einer Krise reden.
Ja, ich weiß nicht, wie eine Krise denn so aussehen soll. Also bei dem Tohu Wabohu, wo dort herrscht, der Club und das Chaos und eben die Imagekorrektur, die wir so hinnehmen innerhalb von kürzester Zeit, frage ich mich schon, was soll man denn so aussagen zu dem als Krise, Chaos? Das ist eine Krise, das ist eine sportliche Krise, ist schon länger. Jetzt betrifft es auch noch den Club, die Strukturen, das ist sicher nicht der richtige Weg. Da muss schnell wieder ein Weg gefunden werden, zum solid dastehen. Das ist eigentlich immer die Kunst gewesen. Der FC Basel ist ja, wenn dann nur sportlich im Gespräch gewesen, die Führung äußerst solid. Man hat eigentlich immer das Richtige gemacht. Und wie du sagst, seit der Häusler weg ist, hat man das Gefühl, liegt alles ein bisschen im Argen und es zerfranst alles also ein bisschen in alle Richtungen. Gefährlich ist das für so einen Club, weil man sieht ja an anderen Beispielen, es geht dann schnell, wenn es mal einsetzt.
Ja, es ist ja so. Und die kommen jetzt aus dieser Spirale nicht raus. Vielleicht wissen die auch einfach, dass es noch schlimmer wird. Also lustig ist ja, Stand jetzt ist der Marco Streller zwar nicht Sportchef, aber noch Verwaltungsrat beim FCB. Also sprich, er ist in dem Gremium, das beaufsichtigt, was der künftige Sportchef macht, wo der Trainer beaufsichtigt, wo er, ich glaube, das dürfen wir sagen, hat wollen loswerden, auch wenn das offiziell natürlich nicht bestätigt ist, aber auf das hat man sich, glaube ich, geeinigt. Es wird zum Teil sogar berichtet, eben, Marcel Koller sei schon entlassen gewesen, dann haben wir den Entscheid zurückgenommen und den Streller da damit untergraben, worauf dann der angeschmissen hat. Theorie oder
muss ja irgendwie so gelaufen sein. Sonst passiert das alles ja nicht. Wenn man sich überall einig ist und alle am gleichen Strick ziehen und die gleichen Personalentscheid treffen, dann passiert so etwas nicht. Also, wenn man sich einig. Und jetzt eben, es macht so einen hilflosen Eindruck, als ob die selber nicht wüssten, was sie jetzt machen sollen.
Die einen
wollen das, die anderen wollen das. Das ist nie gut im Sport. So eine Hilflosigkeit, so ein Bild abgibt in der obersten Etage. Und vor allem eben ein Club wie Basel, der eine rechte Grösse hat mittlerweile. Da wird viel Geld umgesetzt, oder? Auch für, sagen wir, für einen Schweizer Fußballclub im internationalen Vergleich nicht, aber für einen Schweizer Club setzt er sehr viel Geld um. Und der Schaden ist dann sehr schnell sehr gross und dann schwinden dann die Millionen. Oder? Das ist ein Image-Schaden, der dann schnell mal auf die Sponsoren übergreift und sagt, oh, der FC Basel, den lieber nicht mehr. Dann fließt das Geld woanders hin und dann nützt sie dann auch das Stadion und alles nichts mehr. Auch wenn die Stadt Basel Fußball begeistert ist, wenn das einmal einreisst, dass dort der Wurm drin ist und nicht schnell eine Korrektur kommt, dann bist du plötzlich auf dem Abstellgleis.
Ja, die Stadt Basel ist vor allem Fußball frustriert im Moment. Also ich wohne ja, wie wir schon das eine oder andere Mal thematisiert haben dort und habe das eine oder andere Mal dann auch mit jemandem zu tun, was der FCB eigentlich gerne hat. Und dort schüttelt mir im Moment ziemlich den Kopf über das Theater, darüber, dass wirklich die linke Hand keine Ahnung hat, was die rechte macht und wahrscheinlich selber nicht weiss, was sie selber in den nächsten Sekunden macht. Also dermassen konfus, der Eindruck ist eigentlich deprimierend. Und auch wenn man sich im Schweizer Fußball in den letzten Jahren irgendwie gewünscht hat, dass der FCB eingebremst werde, also dass es so debakulös passiert, das kann nicht im Interesse sein
vom Schweizer Fußballfan. Kann nicht im Interesse sein von dem vielleicht, der etwas gegen den FC Basel hat. Aber auch der wird sich irgendwann mal fragen, ja, jetzt ist eigentlich genug, weil eben, abstürzen sollte so ein Club nicht. Wenn man einen anderen Club lieber hat, aus der Fanperspektive hofft man vielleicht einfach, dass es sportlich einbricht, aber nicht kaputt geht. Oder? Man, ja. Jetzt ist es wieder das Gleiche wie vorher. IB dominiert, scheint über Jahre hinweg alles im Griff zu haben, was nichts anderes bedeutet als Langeweile.
Richtig.
Wir wollen ja mindestens zwei Clubs haben, die um den Titel spielen. Was sich hinten dran abspielt, da kann man immer eine Spannung konstruieren, wenn es um den Abstieg geht oder so halbe. Sag jetzt mal, das ist lösbar. Aber vorne, wenn alles schon
auf Wochen raus klar ist.
Ja, ja. Nur noch Punkte zählt, wie gross der Vorsprung ist. Das kann es mal in einer Saison geben, aber auf Dauer raus ist das natürlich nicht förderlich, muss ich sagen. Auch der Werbekraft von so einer Liga nicht dienlich, oder?
Nein, und im Moment muss man Mitleid haben mit dem FCB. Und das ist tragisch. Also tiefer Fall innerhalb von zwei Jahren.
Ja, mir tut es auch ein bisschen leid von Marco Streller, dass er da in eine Situation reingeraten ist, wo schwierig ist. Ziemlich schwierig, oder? Er ist auch ein Anfänger auf dem Posten. Und da musst du einen Fehler machen, weil ohne Fehler geht es etwas nicht. Auch wenn die Sofa-Manager das Gefühl haben, sie würden jeden Transfer richtig machen. Auf der Playstation oder am Computer ist das einfach. Das ist das Programm, wo nachher vielleicht neu startest oder neu anfängst oder ein bisschen etwas einbüßt ist. Aber in der Realität musst du keinen Fehler machen, sonst lernst du nicht daraus. Oder? Das ist jetzt eine Binsenweisheit gewesen.
Ja,
eine Phrasendrescherei.
Wobei fairerweise muss man sagen, Fehler hätte er ja dürfen machen. Er ist ja als freies Stück gegangen jetzt am Schluss. Wahrscheinlich tatsächlich am Schluss irgendwo gezwungenermassen, weil er gemerkt hat, okay, das ist, hast keine Autorität mehr, bist völlig am Schluss desavouiert.
Richtig, ja.
Aber nach außen können die Kollegen Burgener und Heri sagen, ja, du, den Marco hätten wir gerne behalten.
Ja, es ist nicht richtig, wie es gelaufen ist.
Schade, wirklich schade. Aber wir müssen weitermachen, sonst wären wir da nie fertig heute. Es ist immer gut, nach dem ersten Thema schon über den Feierabend zu reden. Reden wir über Schwingen, über ein Thema, wo man mit anderen muss Mitleid haben muss. Armon Orlik heisst der Dominator vom Wochenende, das vierte Kranzfest gewonnen beim Bündner Glarner, nachdem er das Wochenende vorher bereits das Glarner-Bündner gewonnen hat.
Ja.
Das bitte jetzt einmal nacheinander schnell sagen.
Bündner Glarner, Glarner Bündner.
Ja, gut, du hast danke. Heimvorteil. Hast jetzt du als Bündner für den ersten Bündner Schwingerkönig, er bringt sich da recht in Pole Position, schon das Fest gebucht Ende August?
Nein, habe ich nicht.
Wieso nicht?
Ich glaube da nicht an die Theorie, dass die jungen Wilden, da, wenn man denen so schön salopp sagt, da wirklich durchmarschieren. Ich bin 2007 übrigens ein Aarau-Grossfan von Stefan Fausch, im Schlussgang leider. Allerdings schön auf den Buckel geworfen vom Jörg Abderhalt und dort ein wunderbarer Zug gewesen. Aber hat mir ein bisschen leid, dort hätte er es müssen packen. Orlik, sage ich, wird schwierig. Die hat man das letzte Mal gesehen bei ihm, zweitägig, eidgenössisch, 8 Gänge. Das ist nicht das Gleiche, wenn es ein so ein Fest oder auch ein Bergfest.
Aber er ist am Schlussgang.
Aber er hat dann gegen einen Schwinger verloren, wo ich muss sagen, wo ein defensiver Schwinger ist, aber
Matthias Glarner.
Nichts wahnsinnig Attraktives, muss ich sagen. Dort hat er es packen. Ob die zweite Chance zurückkommt, klar ist er noch jung, aber die Jungen eben, dort spielen die Nerven auch eine Rolle. Da möchte ich auch die Gigers und Reichmuth und Wikis sehen, ob sie über zwei Tage durchziehen können. Oder ob der mit einer Routine zwischendrin kommt. Also Orlik mögt es natürlich auch, ein Bündner Landsmann von mir, aber hundertprozentig überzeugt bin ich nicht.
Gut, wäre langweilig, wenn man es zu 100% wüsste, dann könnte man ja Super League schauen, wenn man schon im Voraus wüsste, wer am Schluss oben ausschwingt.
So, jetzt nicht immer die Ketzerei gegen die Super League.
Doch,
natürlich. Dreht ihren Namen vollkommen zurecht.
Absolut, okay, Entschuldigung. Nein, Asche auf mein Haupt. Orlik,
gut.
Also Orlik. Was man ihm kann zu gut haben, er hat jetzt die Erfahrung schon. Wenn man sagt, ein Routinier, er ist jetzt schon im Schlussgang gewesen, vor 3 Jahren. Er weiss, wie es ist, er weiss, was auf ihn zukommt. Das kann zum Beispiel ein Sammy Giger, den ich jetzt auch sehr weit vorne würde einreihen bei den Favoriten, oder ein Pirmin Reichmuth, der in den letzten Jahren nicht so viel können schwingen aus Verletzungsgründen, von sich nicht behaupten.
Das stimmt, ja. Allerdings hinterlässt so eine Erfahrung auch Spuren. Und das ist wie eine posttraumatische Störung, oder? Wenn du zwar so wie kusch souverän durchschaffst als Sportler, aber im wichtigsten Moment, wenn es darauf ankommt, gegen einen Gegner, der eigentlich könnte schlagen, der nicht bekannt war als offensiver Schwinger, der wahnsinnig gefährlich ist, verlierst du dann. Mhm. Das heisst, du weißt genau, ich muss wieder Samstag, Sonntag optimal durchschwingen, dass ich überhaupt so weit komme. Und selbst dann habe ich ja gesehen, letztes Mal, da langt ein Moment von der Unkonzentriertheit und ich liege auf dem Buckel. Also dann lieber frisch reingehen, unbekümmert, weil das, glaube ich, ist auch nicht unbedingt so ein Vorteil. Die Erfahrung, die der Orlik gemacht hat vor 3 Jahren, bin ich nicht sicher.
Weiß es nicht. Also das kannst, ja, gut, ich meine, so furchtbar viel Schlussgang Teilnehmer, die später noch König geworden sind, das stimmt, das gibt es nicht. Hängt aber zum Teil auch damit zusammen, dass Spitzenschwinger nicht auf ewige Zeiten kannst sein. Also zum
innerhalb des Eidgenössischen,
wo auch 3 Jahre stattfindet, ja, muss viel zusammenpassen, dass mehr als einmal im Schlussgang auftauchst, logischerweise. Außer eben die Ausnahmekönner, Abderheide haben wir schon genannt,
ja,
und Konsorten.
Jetzt sieht man einmal mit ein paar Jahren Distanz, was für eine unglaubliche Karriere der Abderhalden hat, dass er nämlich über so eine Zeit raus dominiert hat und punktgenau bei den Eidgenössischen oder Kilchberger oder Unspunnen, wo er alles gewonnen hat, genau dann, wenn er da war. Mhm.
Muss man so sagen.
Unglaublich.
Dass vor allem auch, dass der Körper so lange mitgemacht hat. Also wenn man anschaut, der Matthias Sempach, der eigentlich die gleichen Voraussetzungen gehabt hat, auch physisch, wo dann einfach irgendwann, ich glaube, der Rücken ist am Schluss gewesen, Nackenrücken, wo ihm den Rest gegeben hat.
Ja, meine, das
er
ist
grundsätzlich immer noch in einem Alter, wo er vorher mitschwingen könnte. Also das ist auch eine Qualität, gesund bleiben.
Immer, bei jedem Sportler, egal auf welchem Terrain das ist. Eis, Rasen, da Sagmehl, Turnhallenboden. Sportler, Spitzensportler, einer, der top ist in seiner Disziplin und nicht auch mehr gesund als verletzt ist, der wird es nie in Spitzen schaffen.
Also.
Du musst fit sein. Und das ist ein Asset, das vor allem auch bei Mannschaftssportlern durchkommt. Oder? Der Spitzenspieler, die viel verletzt sind, vergiss es. Ein Schwinger, der viel verletzt ist, wird es wahrscheinlich nie ganz an die Spitze bringen.
Ich glaube, das Jahr schafft es aber einer, der jetzt lang verletzt war. Pirmin Reichmuth ist mein Tipp. Sag schnell, Wasserstandsmeldung. Stand jetzt, wer macht das Rennen um einen Schwingerkönig?
Wenn er fit ist, der Sammy Giger.
Also, ist aufgenommen.
Gut.
Können wir noch einmal zurück drauf in den nächsten.
Machen wir das. Eine andere Machtdemonstration hat es schon gegeben. Tyson Fury, Schwergewichtsboxer, der wieder zurück ist, nach diversen Eskapaden und lustigen Geschichten rund um seine Karriere und sein Privatleben. Gegen den Deutschen, den Schwarz.
Tom Schwarz, genau.
Ich muss ich sagen, chancenlos. So gut hätte ich wahrscheinlich auch ausgesehen gegen den. Vielleicht nicht ganz so gut, aber ist auch eine Tragödie für den guten Tom Schwarz. Da hat er gemerkt, wie weit dass er weg ist von der Weltspitze.
Ja, kann man so sagen. Man kann auch sagen, er hat einmal auf diesem Level antreten, ist gut aufgebaut gewesen, guten Kampfrekord gehabt, 24 Siege, 0 Niederlagen, clever. Und dann, ich meine, das Team Fury hat auch ungefähr gewusst, wer man da als Gegner engagiert, wer man da mit ihm zusammenbringt, hat einen guten Zahltag gemacht, der Schwarz. Und ein bisschen Erfahrung gesammelt, hat in Las Vegas der ein oder andere Sympathiepunkt gesammelt in der Woche vor dem Kampf. Erstaunlich gewesen. Also die Leute haben, glaube ich, recht gestaunt, die Engländer und die Amerikaner, dass ein Deutscher so viel Selbstironie mitbringt, auch wenn sein Englisch nicht das Beste ist. Kann man ihm durchaus zu gut haben.
Kann man, ja. Das war ein gelungener Auftritt gewesen, das stimmt.
Und der Fury ist natürlich, apropos Auftritt, noch gelungener. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Sein Apollo Creed Outfit mit US Uncle Sam Hut und Einmarsch im Comic-Stil schon fast.
Das ist ein Operetten, oder? Aber um das geht es ja dort auch bei dem Vorgeplänkel, dass man das so verkauft, dass die Leute möglichst viel Spass haben.
Das ist doch super.
Find ich auch. Nur Person Fury, muss ich sagen, dass der noch Ja, finde ich ein bisschen unappetitlich, ehrlich gesagt.
Das warum?
Wirft auch kein gutes Licht auf den Boxsport. Das warum? Ist so eine, mit all den Eskapaden, Drogen und so weiter. Da kommst du einfach zurück, als ob nichts gewesen wäre. Ja, verzeiht man den Leuten alles heutzutage?
Ja,
in gewissen Bereichen schon, in anderen wird ein Fehltritt gerade sofort Karrierenende. Also ich weiß nicht, ob man da ein bisschen
zu blau eigentlich ist. Karrierenende nach einem Fehltritt gehabt?
Reden wir nur vom Sport? Nein, ich meine Leute aus dem Kunst, aus dem Unterhaltungsbereich, okay. Wo Hollywood zum Beispiel Fehltritt, zack, weg und nicht einmal beweisen zum Teil. Und eben, da haben wir Kokain, wir haben sonstige Eskapaden im Privatleben, die dann einfach keine Rolle spielen. Also Kokain ist ja unter anderem auch, gilt das als Doping.
Mhm. Doping-Sperre abgesessen. Ja, ist sich sportlich jetzt wieder gut auf das Level gebracht. Ist der beste Boxer im Moment, wenn es wirklich ums Boxen an und für sich geht?
Ja, ich weiß nicht. Mag sein. Ich finde es trotzdem ein bisschen unappetitlich beim Fury, muss ich sagen. Da sollten die Verbände viel härter durchgreifen und einfach sagen, nein, einmal und fertig.
Moralische Instanz. Eine zweite Chance Instanz für niemanden. Das finde ich jetzt, also schon sehr brutal.
Das wäre der Weg, zum Stopping wirklich wegbringen.
Aber er hat ja
einmal
erklärt, was hat er gegessen? Wildsaufleisch von einem unkastrierten Eber ist, glaube ich, Keiler, ja, ist die korrekte
Formulierung. Ja, er hat wahrscheinlich noch Zähne geputzt mit dem Dieter Baumann in seiner Zahnpaste.
Möglicherweise.
Zahnarzt von Pantani vorbei. Ja, ja, gut, die Ausreden kennen wir, sie sind zum Teil nicht sehr fantasievoll, aber ja, es ist ja so. Gut,
aber
das ist meine Idee
zum
Thema Doping. Einmal One-Strike-Policy und dann ist fertig.
Okay, können wir darüber diskutieren, aber dann muss das
für alle gelten.
Tyson Fury, was wir auch nicht vergessen dürfen, durchaus inspirierende Geschichte, eben depressiv gsi immer noch, das ja, ist etwas, was man nicht komplett hinter sich lässt, jetzt einen langen Weg zurück gehabt, wieder auf sportlich Top-Level, ja, kann ja auch durchaus Hoffnung geben, meint ein oder andere, wo vielleicht in einer weniger angenehmen Situation ist gerade, dass es eben möglich ist, aus dem ganzen Seich rauszukommen. Scheint jetzt an einem guten Ort zu sein, Herr Fury, also ich persönlich,
ist auch alles
nicht
gut
für dich reden, wünschen wir ihm, dass er da
auf
dieser Bahn bleibt.
Und das hat mit dem nichts zu tun. Es geht
ja gut, Sport. Doch, ich finde schon. Wenn sportliche Leistungen müssen gewürdigt werden.
Ja, das von mir aus. Aber es muss gewisse Grenzen geben. Und da ist eben das, beim Boxsport ist Grenzen oder der Schritt zum Kabarett klein. Und da muss der Sport schon ein bisschen aufpassen. Es gibt sonst schon einen Haufen Eskapaden und Vorstellungen, wo man sich ein bisschen am Kopf am kratzen muss. Und dann müsste ich eigentlich das Reglement und die Doping-Politik alles schon eigentlich verheben, dass man sagen kann, gut, da sind wir sportlich so aufgestellt, da gibt es feste Regeln, die müssen eingehalten werden. Nachher darf Gabarett betrieben werden, Operette von mir aus. Es muss ja auch Veranstaltungen sein, einen gewissen Showcharakter müssen die Veranstaltungen vorher und nachher auch haben. Bin ich einverstanden. Aber wenn es um die Hauptdarsteller geht, die wichtigsten Figuren, die sollten schon einigermaßen sauber sein.
Okay, gut.
Weil sonst wird es schwierig einfach. Ich sage, die Box hat ja sonst schon mit dem Image zu kämpfen. Es ist nicht mehr das gleiche Kampfsport. Früher, vor 20, 30 Jahren, hat noch einen anderen Ruf gehabt. Auch eine andere Stellung in der Gesellschaft. Mittlerweile wird das alles ein bisschen mehr hinterfragt. Und wenn es dann derige Eskapaden gibt, wie auch bei der UPC, wo außerhalb vom Käfig noch Schlägereien, die Leute klettern über den Ring raus und greifen Zuschauer und so Zeug, ist einfach nicht gut. Das kannst du in der heutigen Zeit von der politischen Korrektheit, wo auch PR, Werbung, Sponsoring betrifft, kannst du einfach nicht mehr machen.
Okay, ja, logisch, absolut. Aber als einer, der Dopingsperre abgesessen hat unter dem aktuellen Reglement, also es gibt ja andere Sportarten auch, dass du dann zurückkommst, darfst du mitmachen.
Ja, ich finde es grundsätzlich falsch. Ich würde einfach sagen, einmal und dann bist du aus.
Okay. Finde ich eigentlich einen vernünftigen Ansatz, aber das müssen wir in einem anderen Moment diskutieren. Jetzt müssen wir jemanden würdigen, den wir, glaube ich, noch nie thematisiert haben im Podcast. Handball-Nazi von der Schweiz. Hat zwar gegen Serbien verloren mit einem Goal-Unterschied am Wochenende, ist jetzt aber gleich dabei an der Handball-EM.
Ja.
Grossartig, oder?
Grossartig, ja. Bin froh, dass die Handballer wieder mal ein internationales Turnier schaffen.
Ewig her, 2006 daheim. Am Heimturnier war man das letzte Mal dabei gewesen.
Es ist eigentlich schade, dass der Handballsport in der Schweiz so Bedeutung verloren hat. Ich mag mich erinnern, früher im Sportpanorama oder Sport am Wochenende, wie das geheissen hat, immer grössere Beiträge vom Handball gekommen. Was ich ein bisschen schade finde, muss ich sagen, wenn man hier Handball sieht, man weiss bei dem Turnhallenboden nicht genau, um was es geht. Oder?
Ja, es sieht nicht gut aus.
Es gibt Mittel und Wege, um das zu korrigieren. Ich würde sagen, da wäre schon Wir haben also dem Sport schon geholfen. Zumindest auf der Ebene vom Schweizer Handball, wenn man da einfach mal eine Fläche hat, wo nur die Handballbegrenzungen drauf sind.
Ja, optische, also einfach optisch. Im Moment ist es optisch nicht anmächtig,
sich das anzuschauen.
Definitiv.
Bettler können keine Wünsche äußern, oder? Wenn man natürlich in so einer Nische ist, wie das Handball ist im Moment, oder der Handball ist im Moment, dann muss man sagen, ja, dann musst du wahrscheinlich einfach irgendwo in eine Turnhalle rein und zufrieden sein, wenn du die belegen kannst. Dann kannst du nicht noch aussuchen, wie jetzt der Boden muss aussehen. Aber wenn man am Beispiel von Deutschland sieht, wie das verkauft wird, dort ist ganz etwas anderes. Ja. Das sind richtige Events. Die Handballspiele, dort schaue ich sehr gerne. Dass man Andi Schmiede mal sieht, bei so einem grossen Turnier, ist natürlich für ihn auch schön.
Das ist grossartig. Das ist ein bisschen Krönung für ihn. Ja. Von der Karriere kann man wahrscheinlich sagen, 35 mittlerweile. Und er vermeidet damit ja, so ein bisschen Karriere wie George Weah ist mir in Sinn als erstes.
Mhm.
Grosser Stürmer in den 90er Jahren, Anfang des 90er Jahres vielleicht sogar, noch bin ich nicht sicher. Liberianer nie, noch mit Nähe gekommen natürlich von einem grossen Turnier, geschweige denn davon irgendwie Erfolg zu haben mit der Nationalmannschaft. Bleibt dem Schmied jetzt erspart? Kann er noch einmal zeigen, was er als Leader in einem Aussenseiter-Team, bei der Rhein-Neckar-Löwen später in einer veritablen Top-Mannschaft, kann zeigen auf der internationalen Bühne. Das ist, ja, für ihn freut es mich eigentlich am meisten. Für ihn und für den Sutter, für den Trainer, der, glaube so ein bisschen einer ist. Kein grosser Name, aber dafür seriös. Mhm. Kann man auch mal noch den Hut ziehen davor.
Könnte man, ja.
Mit einem Hut anziehen.
Mach das.
Vielleicht später.
Ja.
Okay.
Ist ein bisschen warm. Aber mindestens einmal virtuell machen wir das.
Absolut.
Wir ziehen den Hut von diesen beiden Handballvertretern aus Schweizer Sicht und freuen uns. Wie viele Siege gibt es?
An der EM?
Mhm.
Wahrscheinlich nicht viel.
Auf das müssen wir uns einstellen. Zwei. Wir dürfen nicht zu viel erwarten.
Optimist,
das ist schon,
zwei.
Konkurrenz ist sehr dicht. Das hat man gesehen. Bei der letzten WM auch gute Leistungen gesehen, aber an der Spitze da oben, die Mannschaften sind so wahnsinnig gut. Und da brauchst du auch den internationalen Vergleich die ganze Zeit, das kannst du mithalten, weil der Sport entwickelt sich rasant.
Absolut.
Ja.
Aber eine Chance auf eine Schweizer Seite gibt es am Wochenende dafür. Formel E.
Ja.
Bist du heiss?
Nein, dann, das tue ich mir nicht an.
Also
das mit ihren frisierten Nähmaschinen da. Um die Decke wiflend, das interessiert mich, das kann ich nicht schauen. Rennsport ist Benzinverbrauch, brutaler Krach, hohes Risiko und das gehört dazu. Sonst ist es nicht Rennsport.
Schau.
Wenn man den nicht will, soll man ihn abschaffen von mir aus. Aber wenn, dann richtig, aber Auto, wo völlig geräuschlos umeinander fahren, nein.
Muss man vielleicht noch dazu sagen, am Wochenende fahren wir in Bern, also mir ich nicht, aber... Sebastian Buemi und Konsorten, Edo Mortara, auch noch so ein Kandidat auf einen Sieg aus der Schweiz mit Schweizer Pass.
Mhm.
Also ich meine, was man dazu muss sagen, wenn es nicht Formel E wäre, hätten wir das Rennen nicht in der Schweiz. Das
hat das
Rennen noch einmal so ausgesprochen.
Das Rennen, ja. Ich bin auch da dagegen. Also da. Ich bin
alles. Dagegen.
Nein, es ist einfach, wir haben ein Rundstrecken. Ein Verbot, das erstellt worden ist aufgrund von verletzten Toten in Le Mans 1955. Da ist nicht um den Benzinverbrauch oder um den Krach gegangen, sondern einzig allein um die Sicherheit. Und die Sicherheit die ist nicht garantiert bei einem Stadtgebiet. Das ist etwas vom Gefährlichsten, was es gibt. Egal, ob die Auto Krach machen oder ob es Benzin verbrauchen oder Strom, spielt überhaupt keine Rolle. Darum verstehe ich das Ganze nicht. Entweder ist das Rundstreckenverbot sinnstiftend, und man behält es bei oder man hebt es auf und sagt, grundsätzlich sind die Gefahren nicht mehr so gross. Aber da geht es ganz eindeutig nicht um Gefahren durch den Rennsport, sondern es geht um die Bigotterie im Zusammenhang mit dem Energiesparen und jetzt eine Renserie mit Elektromotoren, wo sich die grossen Hersteller so quasi reinschmuggeln, um über ihre Dieselkrise hinweg zu täuschen. Ja, wir sind alle schön brav, jetzt machen wir da mit. Das glaube ich alles nicht.
Meinst du, das wird auch geschissen, was die Verbrauchswerte angeht? Eine Aussenbohrung.
Ist mir wurscht, muss ich sagen.
Zwei Takter, die man plötzlich gehört.
Was hat es noch an zwei Takten
montiert? Ja, möglicherweise, wer weiß.
Dass der viel nützen würde.
Wenn du Zusatzboost brauchst am Aargauer Stall, dann bist du vielleicht froh. Jetzt zu Bern.
Ja. Du kannst umsteigen, oder? Du musst ja umsteigen, mindestens einmal, glaube ich. Oder müssen sie es nicht mehr?
Ich glaube, sie müssen es nicht mehr. Aber,
nicht mehr umsteigen.
Nein, ich glaube, das ist vorbei. Aber dafür hat man wie bei Mario Kart eine Zusatzspur, wo man einen Zusatzboost kann freischalten kann. Ach, das ist schon fantastisch. Nein, ich weiss nicht. Also, natürlich ist es politisch gesehen mindestens nicht sauber, dass man das eine zulässt und das andere nicht. Vielleicht kann man das als Anlass nehmen, das Rundstreckenrennenverbot komplett zu überdenken.
Finde ich auch, ja.
Mittlerweile
Das ist das, was mich ärgert.
Die sollen sicherer als früher, oder?
Genau, finde ich auch. Das sehe ich auch in der Formel 1.
Wir beklagen das ja da regelmässig, dass es nicht mehr klopft. Aber jetzt aus dieser Perspektive kann man sagen, warum denn nicht wieder zulassen in der Schweiz? Und die Formel E könnte tatsächlich ein Weg sein, zum einen im Volk und zum anderen aber auch den Politikern, die dort zuständig sind für die Gesetze.
Ja, da bin ich absolut einig mit dir, aber das ist genau die Krux bei den Politikern. Oder? Die würden niemals eine Formel 1 GP zum Beispiel in die Schweiz bringen. Nie im Leben, kannst du vergessen, da gibt es Argumente dagegen, von wegen eben Energie und Abgas und weiss ich was. Und genau darum würden sie das Rundstreckenrennenverbot nie aufheben. Ja. Formel 1. Aber ja. Formel E machen sie es eben, das finde ich das Unglaubwürdige daran.
Da sind wir einfach, glaube ich, auf gleicher Linie.
Das wollen wir nicht. Aber da geht es. Und ich frage mich einfach, was ist, wenn mal wirklich etwas passiert? Wer ist denn verantwortlich? Also die Politiker, die dann gesagt haben, ja, Formel E geht, das ist ja nicht gefährlich.
Wenn
das
genau so
ist argumentiert worden. Dann kommen sie dann in Erklärungsnotstand.
Wenn sie im Bohemia eins putzt, dann...
Stromschlag.
Ja, zum Beispiel, wenn plötzlich auch in Horzberg stehen. Hat er nicht eh so eine Wuschelfrisur? Ich weiß es nicht, keine Ahnung.
Ja,
wir haben uns verrönt, es ist Zeit für den Endspurt.
Machen wir den Endspurt. Schnell. Sehr schnell.
Endspurt.
Fußball-WM von den Frauen, interessante Sache. Wirklich begeistert zum Teil. Gutes Spiel und dann weniger gute, wie es bei der anderen WM auch gibt. Die Leistungsdichte ist nicht, die langt nicht bis überall hin. Aber auf jeden Fall spannend. Und was nicht so spannend ist, glaube ich, ist das Videosystem.
Videosystem am Montagabend wieder eine reine Zumutung. Match Frankreich-Nigeria, etwa 10 Minuten vor Schluss. Penalty für die Französinnen. Und dann verschießt die Französin dachte Penalty, die Frau Renard. Nicht allzu ausgefuchst unterwegs. Schießt an die Pfosten. Und dann greift der Videoschiedsrichter ein, weil die Goalie-Frau von den Nigerianerinnen wirklich einen Zentimeter maximal vor der Goalie gestanden ist beim Abschluss von dem Penalty. Hat null Einfluss gehabt auf die Flugbahn vom Ball, null Einfluss darauf, ob der Ball reingeht oder nicht. Ja, so schafft man es dann auch, den Leuten Videobeweis madig zu machen. Der Penalty ist dann wiederholt worden. Der Ball ist nachher drin, Frankreich gewinnt den Match.
Ist einfach ein unfertiger Unsinn.
Absoluter Unsinn. Absoluter Unsinn. Aber jetzt, gut. Sinn oder Unsinn, kann man in der nächsten Frage diskutieren. Der EV Zug hat einen neuen Ausländer, Jan Kovar. Schon in der halben Schweiz unter Vertrag, wie man in den letzten Wochen und Monaten hat ein bisschen umfragen. Jetzt ist er zu Zug gelandet. Gut, ja. Schlecht?
Gut. Er ist ein hervorragender Spielmacher. Guter Ausländer von der EVZ. Andere Mannschaften in der Schweiz haben... Er hat darauf verzichtet, den Vertrag zu nehmen, schon letztes Jahr einmal. Und ein Argument, das ich gehört habe, ist, er sei zu dick. Also bin ich gespannt. Bin ich gespannt, wie der sich das zugemacht. Tour de Suisse.
Ja.
Erzähl mir etwas.
Ja, es wird heiss. Am Wochenende, am Freitag ist es, glaube ich, soweit. Gotthard-Etappe. Endlich.
Sehr schön.
Wir haben es schon mal gesagt. Gehört einfach in die Tour de Suisse rein.
Unbedingt.
Jetzt bin ich gespannt. Wir wollen einfach einen Schweizer sehen, der dort allein raufgeht. Er muss nicht gewinnen am Schluss, aber greifen dort an, so wie die Franzosen am 14. Juli.
Wieso haben sie das eigentlich nicht früher gemerkt, dass die Gotthard-Strecke in den Etappenplan reingehört? Ist Gott darum, weil er vielleicht einmal noch Schnee liegt und man nicht durch kann?
Keine Ahnung, aber auch das gibt
es. Das ist ja eigentlich ein Aufgleiten.
Logisch.
Aber Gotthard-Etappe.
Uns fragen sie ja nicht. Formel 1 am Wochenende in Le Castellet, France. Wer gewinnt?
Du stellst Fragen.
Ja, sie ist
nach der letzten Erfahrung, das wäre eigentlich auch Strecke, wo Ferrari muss gut sein mit langen Geraden, Motorleistung und sonst nicht viel. Wobei, am Vettel traue ich nicht mehr viel zu. Er hat sich irgendwo verstrickt in seinem eigenen Selbstverständnis und ein bisschen fehlendes Selbstvertrauen mittlerweile. Die ganze Zeit jammert er am Boxenfunk, dann ist er wieder am Singen und da weiß ich nicht genau, was kommt. Ich würde sagen, der Hamilton gewinnt.
Mutig.
Hausfrauentipp, weil Ferrari bringt es nicht auf die Reihe. Das Auto ist zwar gut genug auf der Strecke, aber der Fahrer oder der Leclerc ist immer auch ein bisschen in den Hintergrund treten. Ich würde sagen, der Hamilton gewinnt, weil es ein Mercedes ist auch. Michel Platini.
Oh.
Verhaftet worden.
Ja, grosse Überraschung. Ein FIFA-Funktionär, ein ehemaliger, der im Zusammenhang mit der WM-Vergabe 2022 nach Katar ins Kitchen wandert, vorübergehend. Aktive und passive Korruption werden ihm vorgeworfen. Ja, ist die Frage einfach, wer ist der Nächste?
Ja, Es sind, glaube 16 von den 24 FIFA-Delegierten.
Stand jetzt.
Stand jetzt, die können abstimmen über die WM in Katar, sind entweder verhaftet oder stehen unter Korruptionsverdacht, wenn ich das richtig sehe. Gute Ausbeute. Immerhin 8, die nicht unter Verdacht stehen. Eigentlich müssen wir die WM, muss irgendein Gericht geben, das sagt, die WM darf nicht gespielt werden, weil die Vergabe, die ist,
finde ich. Ja, jetzt hat man die nötige 2/3-Mehrheit. Ist eigentlich ideal. Das kann man sagen, 2/3 sind nicht super unterwegs gewesen. Jetzt können wir noch eins von vorne anfangen. Gehen wir in die USA oder auf Deutschland oder irgendwo, wo wir Stadien
haben? Wieso gehen wir nicht mal auf England mit so einer
Turnier? Oder auf England.
Die hat das Fußballland schlechthin mit einer der besten Ligen, die es gibt, am attraktivsten, mit guten Namen, mit guten grossen Stadien, modernen Stadien. Aber England ist gar nicht das Thema.
Also gut.
Weil die sind dann wahrscheinlich einfach zu wenig korrupt oder haben keine Lust, um einen Haufen Geld zu zahlen.
Dass keine wird. Ahnung. Oder sie sind immer froh, wenn alle zwei Jahre ihre Hooligans ins Land verleihen und im Ausland sich Köpfe einschleuen. Dann ist für einen Monat ruhig in England. Vielleicht
ja, gut, das ist wieder eine andere Dimension.
Dann bleiben sie daheim, dann hat man sie dann
auch an der Backe. Nicht gut, ja.
Das ist wie wenn sie am, weiß auch nicht. Ja, keine Ahnung. Müssen wir, können wir nur darüber spekulieren, aber ich würde sagen, vielleicht Gianni Infantino mal ein Mail machen, mal vorschlagen, Input von unserer Seite.
Gehen auf England.
Nimm an, er hat da ein offenes Ohr für so Tipps.
Ich nehme
es kann ich mir vorstellen. Ja. Ist ja ein integrer Funktionär.
Ja. Absolut.
Wunderbar. Das wäre es für diese Woche. Wir bedanken uns herzlich fürs Zuhören, wenn ihr es bis dahin geschafft habt. Apple Podcasts, Spotify, bewerten und bis nächste Woche. Merci.
Alle.